Das erste Referat, das habe ich wie folgt gegliedert. Die erste Frage, mit der ich mich beschäftigen möchte, ist die Frage, leben wir denn in einer schlimmen Welt oder leben wir nicht in der besten aller möglichen Welten? Das ist ja eine Aussage, die von sagen wir, politisch rechten Strömungen, Mainstream-Strömungen, nicht ganz recht, aber so rechte Mitte, liberale, neoliberale Kreise, immer wieder auch das Postulat wird von ihnen vertreten, die heutige Welt sei eigentlich die bestmögliche. Und wir, diejenigen, die Kritik an dieser Welt haben, sind irgendwie noch ein bisschen unreif und haben das noch nicht verstanden, so irgendwie in der Art. Das ist nicht nur eine Propagandageschichte. Ich finde, es lohnt sich, das einmal ein bisschen genauer noch anzuschauen. Dann möchte ich auf vier Kritikpunkte eingehen, die sehr große Bedeutung haben an den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen. Hat zu tun mit Umwelt, den Grenzen des Wachstums, hat zu tun mit Ausbeutungssituation, mit Unterdrückung und Entfremdung. Das sind wesentliche Dimensionen der Kritik, die heute angebracht werden. Und dann möchte ich einen Blick aufs Ganze wählen, suchen, einen Blick auf die gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse und der Frage nachgehen, ob eben diese verschiedenen Kritiken, die ja teilweise voneinander gelöst formuliert werden und auch nicht einfach so offensichtlich miteinander zu tun haben, eben nicht doch ganz wesentlich verknüpft sind miteinander. Punkt 1, also die Frage, leben wir denn nicht in der besten aller Welten? Die Neue Zürcher Zeitung publiziert regelmäßig Artikel, die das postulieren. Beispielsweise war das ein Artikel zu Weihnachten des letzten Jahres, die Welt ist besser als ihr Ruf. Neulich war wieder so ein längerer Artikel, der gesagt hat, ja, man irrt sich eben, man täuscht sich, man hört immer nur schlechte Nachrichten, aber wenn man genauer hinschaut, die wesentlichen Kennzahlen werden immer besser. Und das findet man dann auch beispielsweise auf dem Netz immer wieder in großer Zahl Darstellungen, die dann zeigen, beispielsweise hier die extreme Armut, seit 1820 bis heute hat massiv abgenommen. Also den Leuten geht es materiell viel besser. Viel mehr Menschen als früher leben unter demokratischen Verhältnissen. Die Impfrate, wie viele Leute sind geimpft und damit vor vielen Krankheiten geschützt, hat massiv zugenommen. Und heute lebt niemand mehr unter kolonialen Verhältnissen. Das setzt sich dann fort. Viel mehr Leute haben eine gute Grundausbildung. Ich gehe da gar nicht im Detail weiter darauf ein. Es sind Aussagen, die immer wieder gemacht werden. Und die Frage ist ja, was ist das nun? Ist das einfach falsch oder wie sieht das aus? Ich meine, das sollten wir auch beherzigen, wenn wir Kritik üben an den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen, sollten wir nicht blinde Kritik üben und nicht uns dazu verleiten lassen, in eine Arbeitsteilung zu geraten, die ich verhängnisvoll finde. Nämlich die Arbeitsteilung zwischen denjenigen, die sagen, ist doch alles gar nicht so schlecht, ist doch eigentlich auch ganz schön und seht doch her, es geht den Leuten insgesamt ja viel besser. Und denjenigen, die dann sagen, ja, aber nein, schaut mal her, es gibt so viele Flüchtlinge und der Klimawandel etc. etc. Das ist eine gefährliche Arbeitsteilung, die sich in den politischen Diskursen ergibt. Und sie ist deshalb auch gefährlich, weil sie uns auf einem Auge auch blind zu machen droht. Es gibt tatsächlich in vielen Feldern ganz erhebliche Fortschritte oder Entwicklungen, die zumindest für viele Leute sehr bedeutsame Verbesserungen gebracht haben. Davon sollten wir nicht die Augen schließen. Wir haben auch keine Veranlassung dazu. Die Probleme, die dann immer noch bleiben, sind gravierend genug. Also wir sollten uns nicht verleiten lassen, scheint mir, quasi zu den Propheten des Negativen uns machen zu lassen, in diese Arbeitsteilung zu geraten. Zumal es dann noch Untersuchungen gibt, die belegen, dass wenn Menschen eine negative Sicht haben auf die Welt, dass es ihnen dann schlechter geht. Also auch aus egoistischen Gründen sollten wir dafür sorgen, dass wir uns nicht in eine solche Sicht hineindrängen lassen. Natürlich, und jetzt komme ich auf die andere Seite der Medaille, gibt es genügend Gründe, sehr besorgt zu sein. Es gibt eine Reihe von Krisen, Krisenentwicklungen, krisenhaften Geschehnissen auf dieser Welt, die uns verleiten sollten und auch genug Grund geben, dazu die heutigen Verhältnisse zu kritisieren und nach Alternativen zu suchen. Ein Beispiel ist die Umweltverschmutzung, die Klimaerwärmung. Hier eine Darstellung, von drei Szenarien, die von den internationalen Gremien als wahrscheinlich erachtet werden, diskutiert werden. Und in allen Szenarien ist die Erderwärmung sehr beträchtlich, bis zu 7 Grad, wenn man nichts macht in den nächsten 100 Jahren. Und das ist offensichtlich eine Erwärmung, die die ganzen Verhältnisse auf diesem Planeten massiv verändern würde, zum insgesamt sehr schwierigen und unguten. Was auch klar ist, wenn wir beispielsweise schauen auf die Frage der Gewalt und der konflikthaften Auseinandersetzungen, offensichtlich sind in sehr vielen Teilen der Welt die Verhältnisse so, dass es immer wieder zu massiven Auseinandersetzungen kommt, zu Terror, zu Gewalt, zu kriegerischen Verhältnissen. Und das führt auch dazu, das haben wir in den letzten Jahren erlebt, dass Leute zunehmend fliehen müssen. Die Zahl der Flüchtlinge weltweit war noch nie so hoch wie heute. Das alles sind Indizien, dass doch einiges nicht in guten Entwicklungsbahnen verläuft. Hier noch eine Darstellung, die sich bezieht auf die Frage der Verteilung der Einkommen. Die reichsten Leute, ich glaube, es sind hier die reichsten 10% der Leute, ihr Anteil am Einkommen der entsprechenden Gesellschaften ist über einige Zeit gesunken. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das auf einem Niveau eingependelt, das eine Zeit lang stabil war. Und seit den 70er Jahren, seit der neoliberalen Wende, nimmt die Ungleichheit in den Gesellschaften wieder erheblich zu. Und aus diesen verschiedenen Entwicklungen möchte ich schon mal eine erste Schlussfolgerung anbieten. Aus diesen Entwicklungen leite ich das ab, was ich demokratischen Imperativ nenne. Ein Imperativ ist ja eine Herausforderung, die man eigentlich nicht ablehnen kann. Man kann nicht sagen, ich möchte nicht erwachsen werden. Das geht nicht. Jeder Mensch wird erwachsen, wächst, entwickelt sich, muss sich durch die Pubertät durchkämpfen und dann sich als erwachsene Person in dieser Welt einrichten. Das ist unausweichlich. Und meines Erachtens ist es auch unausweichlich, dass wir uns auf eine Demokratisierung der Gesellschaften zubewegen müssen, die Welt damit auch gestaltbar machen müssen, weil offensichtlich ist sie in wichtigen Feldern nicht gestaltbar, offensichtlich sind wichtige Entwicklungen im Gang, die blind sich voranschaukeln, voranschaukeln, hochschaukeln und die auch bei noch so vielen Bemühungen nicht kontrollierbar gemacht werden können. Über diese Arbeitsteilung habe ich schon gesprochen. Hier noch ein Bild dazu. Was seht ihr hier auf diesem Bild? Es ist ein Kippbild. Je nachdem sieht man eine junge Person, einen jungen Mann, einen Kürassier, Militärhut mit Schweif hinten am Hut oder eine alte Person, die nach vorne schaut. Das eine Mal ist das hier ein Mund und das sind Bartstoppeln, das andere Mal ist das ein Ohr und das ist das Auge. Und je nachdem, was man zuerst sieht, sieht man tendenziell immer wieder. Das ist wirklich eine heimtückische Geschichte, sich verleiten lassen, quasi nur die schwierigsten Seiten der Welt zu betonen und damit sich auch nicht mehr auf Genuss zum Beispiel einzulassen. Und dazu haben wir eigentlich keinen Anlass. Theodor Adorno, den vielleicht die einen oder anderen von euch kennen, ein deutscher Philosoph aus der Frankfurter Schule, hat mal gesagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und was er sagen wollte damit, es ist nicht möglich für einzelne Menschen ein reines, richtiges, widerspruchsfreies Leben zu führen in einer Gesellschaft, in der sehr viele Widersprüche existieren, in der sehr viele Entwicklungen falsch laufen. Die Konsequenz daraus ist auch, dass wir uns nicht aufschwatzen lassen sollten. Wir müssten ein solches reines Leben führen, das geht nicht. Wir sind mit Ambivalenzen konfrontiert und wir müssen die nicht alle schultern. Letztlich ist das sogar eine politisch heikle Aussage, die uns immer wieder ein Vorwurf, der immer wieder gemacht wird, wenn man zum Beispiel sich für Umweltanliegen engagiert, dann darf man aus keinem Fall mehr fliegen und man sollte selber einen Fußabdruck möglichst unter Null haben und ein totales Vorbild sein, aber in einer Welt, die das nicht mitträgt, ist das mit enormen Anstrengungen verbunden und kann im Normalfall gar nicht geleistet werden. Und dann sollten wir aber uns schlecht fühlen und man versucht uns zu diskreditieren, wenn wir eben nicht Fußabdruck unter 1 haben. Und das wäre meines Erachtens falsch. Wir können nicht ein richtiges Leben im falschen Gesamtgefüge führen und sollten es auch nicht versuchen. Auch dann oder gerade dann nicht, wenn wir uns auch für andere Verhältnisse engagieren. Ja, zweite Thematik in diesem Einstiegsreferat. Ich möchte noch ein bisschen genauer auf diese vier wesentlichen Linien der Kritik eingehen, die an den heutigen Verhältnissen geübt werden. Die erste Kritik ist laut geworden, sehr laut schon in den Anfangs der 70er Jahre weltweit. Und dieses Buch hat damals eine ganz große Resonanz gefunden, Die Grenzen des Wachstums, der Bericht des damaligen Club of Rome. Ich glaube, es gibt ihn noch, aber er hat keine große Resonanz mehr. Heute, damals war er sehr wichtig, ein Club von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die gesagt hat, so wie wir damals, 1972, mit den Ressourcen umgehen und mit dem, was an Abfall entsteht, das ist nicht nachhaltig, das zerstört letzten Endes unsere Lebensgrundlagen. Das war die entscheidende Aussage, das hat sehr viele Diskussionen ausgelöst. Das stammt dann aus einem Update-Bericht, diese Darstellung hier. Es hat eine Vorstellung auch gefördert oder eine Kritik ins Zentrum gestellt, wonach eben der industrielle Wachstum als solcher das Problem ist. Der Wachstumsverlauf, der exponentiell ist, das ist jeder Wachstumsverlauf, der in Prozenten immer zunimmt, also beispielsweise dieser Zwang, dass das Bruttoinlandprodukt jedes Jahr wachsen muss, sonst gibt es eine Krise, führt zu solchen exponentiellen Verläufen und die sind irgendwann mal nicht mehr tragbar. Das leuchtet ein, weil dadurch ein immer größerer Verbrauch beispielsweise von Ressourcen ausgelöst wird. Allerdings ist es noch nicht genügend, nur diese Kritik zu üben. Also der Teil dieser Leute, die diese Kritik vortragen, die sagen dann, man muss vor allem das Denken der Menschen ändern. Das versuchen sie jetzt seit 45 Jahren intensiv und offensichtlich reicht das nicht aus. Offensichtlich haben wir noch ein paar mehr Probleme als falsch denkende Managerinnen und Manager. In dieser Darstellung sieht man übrigens in eines der Szenarien, die Sie auch in einem Update-Bericht aufzeigen, dass dann eben irgendwann einmal Punkte erreicht werden, bei denen das Wachstum kippt und ins genaue Gegenteil fällt, zum Beispiel in dieser Darstellung hier die Industrieproduktion, die in etwa 10 Jahren nach diesem Szenario hier kippen würde. Das heißt, wir würden in eine Weltwirtschaftskrise von enormem Ausmaß hineingeraten. Die zweite Kritik, der zweite Strang der Kritik an unseren gesellschaftlichen Verhältnissen betrifft die sozialen Verhältnisse, betrifft die Verhältnisse bei der Arbeit, betrifft die Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeitenden. Und eine Form, in der das immer wieder auftaucht, sind die entsprechenden Auseinandersetzungen, beispielsweise in Form von Streiks. Ich habe hier das Titelbild ausgewählt einer Publikation, die demnächst erscheinen wird, die von der UNIA herausgegeben werden wird und die beleuchtet, wie in den letzten 15 Jahren, also in diesem Jahrtausend, in diesem Jahrhundert, Streikbewegungen, welche Rolle sie gespielt haben in der Schweiz. Eine Chronologie und eine Erzählung dieser Konflikthaftigkeit, dieser Auseinandersetzungen in einem der reichsten Länder der Welt. Wenn wir das noch global betrachten, dann ist deutlich und ist klar, diese Auseinandersetzungen spielen in anderen Ländern noch eine viel größere Rolle als bei uns. Und hier noch ein Hinweis, den ich für wesentlich halte. Sehr häufig wird mit diesen Auseinandersetzungen ein Bild verbunden des Proletariers, des Bauarbeiters oder des Schmiedes oder des Automobilbauenden. Also eine männliche Vorstellung. Es ist aber mittlerweile so, dass ein sehr, sehr großer Teil der lohnabhängigen Menschen Frauen sind und dass sehr viele Bereiche, die eine große Schlüsselfunktion haben, wie beispielsweise die Gesundheitsversorgung, von Frauen dominiert sind. Und das wäre eine sehr falsche Vorstellung, die Auseinandersetzungen um soziale Fragen, um Fragen des Lohnes, Sozialversicherungen und mit einem männlichen Bild zu verbinden. Dritte Ebene Unterdrückung, dritte Kritik, ist natürlich eng verknüpft mit dieser zweiten Kritik, der ungleichen Verteilung der Ressourcen. Das hier ist ein Bild, wie das Sklavenschiffe beladen werden sollen. Also es ist eine ganz grässliche Tradition, die ja bis heute andauert. Auch heute noch gibt es sehr viele sklavenähnliche Ausbeutungsverhältnisse. Und Ausbeutung hat auch eine Dimension, die eben weit über die rein ökonomischen Verhältnisse hinausgeht. Die älteste Linie von Ausbeutung und Unterdrückung betrifft das Verhältnis von Männern und Frauen. Auch das ist noch lange nicht eine gelöste Sache, das ist immer noch sehr virulent. Und auch auf dieser Ebene wird immer wieder heftige Kritik vorgetragen von Leuten aus ärmeren Ländern dieser Welt gegenüber den reichen Ländern, von Frauen gegenüber Männern, von sexuellen Minderheiten gegenüber dem sexuell Normalen, scheinbar Normalen. Und hier ist der Ansatz, immer wieder aus der Unterdrückung herauszufinden, sich zu befreien, gleiche Rechte und gleiche Zugänge zu haben zu den Ressourcen. Dieses Bild noch, um noch einmal zu unterstreichen, das Verhältnis Männer-Frauen, auch das ist eine Kritik und eine Linie der Problematik, die eben wirklich sehr, sehr bedeutsam ist, auch wenn sie nicht immer sehr offensichtlich ist und die auch sehr häufig mit sehr viel Gewalt zu tun hat, mit beispielsweise Vergewaltigungen. Und dann letztlich noch eine wichtige weitere Kritiklinie, diejenige, die besagt, dass Menschen in dieser Gesellschaft entfremdet werden ihren eigenen Antrieben, den Produkten dessen, was sie tun, beispielsweise das, was die Menschen erarbeiten in normalen Arbeitsverhältnissen, das ist ihnen aufgezwungen durch das Arbeitsverhältnis, es wird ihnen die Kontrolle weggenommen darüber, das gehört alles dem Unternehmen, auch die Arbeitsbedingungen können sie nur im bescheidenen Ausmaß beeinflussen und das schafft eine grundlegende Entfremdung zwischen den Leuten und der Welt, in der sie leben und arbeiten. Es geht weiter auch eine Entfremdung, wenn ich konsumiere, wenn ich Verhältnisse eingehe zu anderen Menschen, steht das Kommerzielle immer dazwischen und es vergiftet quasi die normalen menschlichen Beziehungen, macht alles doppelbödig, alles wird kommerzialisiert, die Kommerzialisierung dringt auch immer mehr in neue Bereiche hinein. Heute erleben wir, wie die Menschen als gläserne Bürgerinnen und Bürger ausgenutzt werden, wie Informationen aus den Leuten herausgeholt werden, damit diese wieder kommerziell genutzt werden können. Also auch eine wichtige Schiene der Kritik. Nun, diese verschiedenen Kritiklinien, haben die etwas miteinander zu tun oder sind das verschiedene Problemfelder, die wir auch unterschiedlich angehen müssen? Ich würde sagen, es ist beides wahr. Das eine, was mal wichtig ist, alle diese Kritiklinien, alle, die ich jetzt erwähnt habe, sind so stark in ihren Wirkungen, dass sie für ein gutes, geeignetes Gelingen der gesellschaftlichen Verhältnisse völlig dysfunktional sind. Also es sind nicht Sachen, die irgendwie dann auch noch nützlich sind, sondern sie untergraben gute, tragfähige gesellschaftliche Verhältnisse. Sie liegen nicht nebeneinander. Häufig wird das Wort kontingent gebraucht, um zu sagen, die Dinge sind auch irgendwie zufällig. Natürlich gibt es auch immer wieder zufällige Konstellationen, aber sie liegen trotzdem nicht nebeneinander, sondern sind ineinander verwoben. Das passiert schon mal auf einer ganz elementaren Ebene. Diese verschiedenen Problemfelder sind miteinander im Austausch. Also wenn beispielsweise in einer Gesellschaft davon die Wirtschaft nach dem Prinzip funktioniert, dass die wesentlichen wirtschaftlichen Einheiten, die Unternehmen, Gewinne machen müssen, Profit machen müssen und diese Profite erzielen, indem sie denjenigen, die für diese Firma arbeiten, möglichst viel wegnehmen, dann sind sie in Versuchung, das so zu organisieren, dass sie beispielsweise Frauen dann noch schlechter stellen oder dass sie dafür sorgen, dass Frauen und Männer sich gegenseitig in die Haare bekommen. Oder sie versuchen, mit ihren Fabriken dahin zu gehen, wo die Löhne sehr tief sind, in Ländern des globalen Südens, und vertiefen damit die Spaltung der Welt und Unterdrückungsverhältnisse global zwischen reichen Ländern und armen Ländern. Also die Dinge sind miteinander verschränkt. Gesellschaften sind auch, das ist die zweite Aussage, Gesellschaften sind nicht irgendwelche Veranstaltungen, bei denen einfach alles zusammengesammelt wird, was passiert. Und dann schaut man mal. Sondern Gesellschaften sind hochkomplexe Verhältnisse, hochkomplexe Systeme, die nur funktionieren können, wenn sie Grundverhältnisse ausbilden, in denen laufend die Gesellschaften auch geordnet werden, sonst würden Gesellschaften ins totale Chaos abstürzen. Gesellschaften haben zudem immer auch Geschichte, also es gibt nichts, was nicht auch aus einer Geschichte heraus sich entwickelt hat und sind auch in ständiger Veränderung begriffen. Das macht es manchmal auch schwer, Dinge sauber auseinanderzuhalten und ist aber eine weitere Schiene, in der eben alles miteinander letztlich zusammenhängt und eben auf diese Frage der Kernverhältnisse, die Gesellschaften ausprägen, möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer eingehen und dann vor allem nach dem zweiten Referat nach der Diskussion noch genauer dazu Sachen sagen. Wenn man das mal historisch versucht einzuordnen, dann ist die erste lange Phase der menschlichen Gesellschaften, und das ist die mit Abstand längste Phase. Man geht heute davon aus, dass erste menschliche Gattungen schon vor 5 Millionen Jahren entstanden sind, also Frühmenschen. Also wir haben eine Geschichte von 5 Millionen Jahren, und davon sind 4 Millionen Jahre, 990.000 Jahre rund, also der große Teil dieser Geschichte, sind Gesellschaften, die von Jagd und Sammeln geprägt sind, sind Gesellschaften von relativ kleinen, überschaubaren Gruppen von Menschen. Und das Entscheidende dieser Gruppen ist, dass sie eben miteinander kooperieren, dass die Leute in diesen Gruppen zusammenwirken, zusammenarbeiten. Das ist auch ihr ganz entscheidender evolutionärer Vorteil, stärkt die anderen Fähigkeiten, die uns dann zu Menschen immer mehr machen, beispielsweise die Sprache, das Kommunizieren können. Das war natürlich ganz essentiell für die Entwicklung der Menschen, und das entsteht aus Kooperation. Wenn wir nicht auf Kooperation und Zusammenarbeit ausgelegt wären, dann müssten wir nicht kommunizieren oder könnten uns auf eine ganz simple Sprache beschränken. Aber wir sind eben stark geworden, haben uns entwickelt über die Fähigkeit, intensiv miteinander zu kooperieren. Manchmal wird diese Phase der Menschheitsentwicklung als Urkommunismus bezeichnet, im Sinne der Phase der Beschreibung dieser Gesellschaften als fundamental gleich. Die Menschen sind in solchen gesellschaftlichen Anordnungen im Wesentlichen in diesen menschlichen Gruppen gleichgestellt, was der Zugang zu materiellen Gütern betrifft. Es gibt auch keinen großen Überfluss. Es ist notwendig, dass alle Mitglieder solcher Gruppen überleben können. Und deshalb braucht es eine grundlegende Solidarität, weil die Gruppen sonst einfach nicht funktionieren würden. Der entscheidende große Entwicklungsschritt war dann das, was man sogenannte neolithische Revolution nennt. Das hat vor etwa Größenordnung 10.000 Jahren stattgefunden, wobei das nicht eine Sache war von einem Jahr. Das war nicht eine Revolution im Sinne einer einmaligen Machtänderung, sondern das war ein Entwicklungsprozess, natürlich über Hunderte, Tausende von Jahren, hat aber dann irgendwann mal einen großen Wechsel ausgelöst, einen Wechsel, der sich dann auf dem ganzen Globus durchgesetzt hat, nämlich hin zur Landwirtschaft. Das heißt, die Leute haben nicht mehr einfach gejagt und gesammelt, sondern sie haben begonnen, Lebensmittel anzubauen, Ackerbau, und sie haben begonnen, Viehwirtschaft zu betreiben. Und auf dieser Grundlage haben sie erreicht, dass der Ertrag dessen, was sie erarbeiten konnten, wesentlich größer wurde. Es wurde jetzt möglich, wesentlich mehr zu produzieren, als die Menschen unmittelbar brauchen, um zu überleben. Es ist das entstanden, was man gesellschaftliches Mehrprodukt nennt. Und dann ist auch der Kampf entstanden um dieses Mehrprodukt. Wer kontrolliert das nun? Wer hat das? Wer besitzt das? Wer bestimmt, wie man das braucht? Und in diesem Kampf, auch über viele, viele Hunderte und Tausende von Jahren, haben sich gesellschaftliche Klassen entwickelt. Und zwar nicht deshalb, weil Menschen böse sind. Es gab auch ganz lange Zeiträume, in denen die Menschen das Mehrprodukt immer gleich wieder vernichtet haben, um eben zu verhindern, dass es zu Kämpfen kommt um dieses Mehrprodukt. Hat man Feste gemacht und sonst dafür gesorgt, dass, wenn die Jagd sehr gut war und dass dann das Sammeln sehr erfolgreich, dass man da nicht Reichtum hatte, um den man sich dann streiten musste. Das hat dann eben angehört. Mit dem regelmäßigen Mehrprodukt aus der Landwirtschaft, aus einer landwirtschaftlichen Produktion heraus, hat sich allerdings dieser Kampf dann eben doch zugunsten derjenigen geneigt, die versucht haben, da möglichst sich eine gute Position zu erkämpfen und möglichst viel von diesem Mehrprodukt sich selber anzueignen. dann ist in einem wesentlichen nächsten Schritt, und der ist nun auch geschichtlich sehr jung, oder das, wenn die neolithische Revolution vor 10.000 Jahren war, kommt der nächste Schritt, nämlich die Durchsetzung des Kapitals und des Kapitalismus. Der hat sich innerhalb der letzten 400-500 Jahre entwickelt und der große Durchbruch war zu Beginn des vorletzten Jahrhunderts mit der sogenannten industriellen Revolution. In diesem Entwicklungsschritt sind mehrere Dinge gleichzeitig haben sich zusammengefügt und eine neue Dynamik ausgelöst. Das eine ist, dass die Form, in der dieses Mehrprodukt in den Gesellschaften aufscheint, die sie findet, immer mehr die Form des Geldes geworden ist. Also man hat den Reichtum nicht mehr einfach angelegt in Kornspeichern, man hat nicht mehr einfach nur Arbeitsteilung gemacht und dann haben einige Leute schöne Paläste bauen können, während die anderen für die Produktion der Lebensmittel für alle eben dann zuständig waren, sondern man hat begonnen, immer mehr die Form des Geldes als Aufbewahrungsform für dieses Mehrprodukt zu fördern. Die Leute haben Schätze angelegt und dann haben sie begonnen, mit dem Geld auch zu arbeiten. Sie haben das Geld zu Kapital gemacht, zunächst einmal im Handel. Man hat dann Weltreisen gemacht, Seidenstraße beispielsweise, wirkliche Weltreisen schon vor vielen, vielen Jahren. Das haben Menschen dann in China Seide gekauft und die ins Römische Reich gebracht. Das war ein Vorgang über mehrere Etappen. Im Römischen Reich war dann die Seide eines der größten Luxusgüter überhaupt. Und die Anfangsinvestition Seide kaufen in China bis zum Verkauf der Seide im Römischen Reich, da hat sich ein Reichtum angehäuft. Also diese Händler haben große Gewinne gemacht. Dann gleichzeitig wurden die Bauern zunehmend von ihrem Land vertrieben. Das war besonders stark der Fall in England. In England hat man das Land, die Güter, den Boden immer mehr genutzt, um Schafe zu züchten, weil sich hier die Wollindustrie natürlich zunächst einmal stark entwickelt hat. Also man hat die Wolle dann verarbeitet zu Textilien. Und die Bauern wurden in großem Stil von ihren Ländereien vertrieben, sind in die Städte, mussten in den Städten irgendwie überleben und wurden zu Menschen, die, damit sie überhaupt überleben können, ihre Arbeitskraft verkaufen mussten. Das haben die Leute vorher nicht freiwillig gemacht. Das hat diese massenhafte Vertreibung der Menschen aus ihrem ländlichen Ursprung gebraucht, um überhaupt eine Basis zu schaffen, damit dann die industrielle Revolution wirklich halt greifen können, damit eben diejenigen, die dann ihr Kapital nicht mehr nur in den Handel, sondern in die Produktion gesteckt haben, die eben gesagt haben, ich produziere, ich habe jetzt eine Fabrik, ich habe da erste Möglichkeiten gefunden, Energie zu nutzen, beispielsweise Wasserenergie, um Maschinen anzutreiben und ich stelle jetzt Leute an und diese Leute stelle ich an, weil sie natürlich mehr erwirtschaften, als ich ihnen als Lohn wieder zahlen muss und dann habe ich Gewinn. Und das geht natürlich nur dann, wenn ich solche Leute auch finde, die sich auch unter ganz schwierigen und teilweise elenden Verhältnissen dazu zwingen lassen müssen, eben Lohnarbeit zu leisten. Und dieser weltumspannende Siegeszug des Kapitalistischen, der hat eben vorletzten Jahrhundert eingesetzt. Und ich komme dann im nächsten Referat dazu, warum der so erfolgreich war. Heute ist er offensichtlich das weltumspannende, dominierende Wirtschaftssystem, von dem wir alle betroffen sind. Und alle die Kritiklinien, die ich vorher aufgezeigt habe, diese Kritiklinien müssen sich auch mit der Frage auseinanderzusetzen, was hat das nun zu tun mit diesem Kapitalistischen, was wir hier kritisieren. Beispielsweise Umweltthematik, eine Umweltthematik, die sagt, ja, also diese Kritik am Kapitalismus ist typisch linke Geschichte, ideologisch, das interessiert uns nicht. Die wird nicht verstehen, mit welcher Thematik sie es zu tun hat. Weil eine der wichtigsten Eigenschaften des Kapitalismus hat nämlich genau sehr viel zu tun mit der Umweltproblematik, weil im Kapitalistischen das Stoffliche vom Monetären getrennt wird. Der entscheidende Mechanismus im Kapitalismus ist ein monetärer. Ich habe Geld, also monetär heißt Geld, Geldform, ich habe Kapital, dieses Kapital investiere ich. Eigentlich ist es mir völlig egal, was stofflich damit ausgelöst wird, also was dann wirklich geschieht. Stofflich meint dann welche Produkte nun hergestellt werden, welche Rohstoffe ich brauche, welche Probleme ich auch kreiere, beispielsweise, dass dadurch Umweltverschmutzung entsteht. Das alles interessiert mich eigentlich nicht. Ich bin vor allem daran interessiert, am Schluss mehr Geld zu haben als am Anfang. Und diese monetäre Ebene, auf der Antrieb der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung wird auf diese monetäre Ebene verlagert und die stoffliche Ebene ist eigentlich zunächst einmal egal. Und das ist der tiefste Grund, warum wir derart stark in Umweltprobleme hineingeraten sind und immer wieder hineingeraten. Man beginnt das dann zu korrigieren, wenn man merkt, es ist gar nicht mehr tragfähig, dann baut man Kläranlagen und dann, oh Wunder, sorgt man dafür, dass diese Kläranlagen auch wieder profitabel werden. Also dass diejenigen, die sie bauen, auch wieder Gewinn machen. Und schwupps ist das Problem verlagert und wir haben dann beispielsweise die Verschmutzung von Wasser in den großen Gewässern der Welt, in den Meeren. Die lassen sich mit Kläranlagen nicht mehr einfach reinigen. Und zudem, für das Meer ist niemand so richtig zuständig. Also haben wir da ein Problem, das jetzt eben sich nicht lohnt anzugehen, weil das Monetäre sich nicht um diese Fragen kümmert. Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum die Umweltbewegung nicht vom Fleck kommt, wenn sie nicht auch versteht, dass sie auf dieser Ebene intervenieren muss. Eine weitere Kritik, die eben sich nun mit dem Kapitalistischen beschäftigt, das ist die Verdinglichung der Menschen zur wahre Arbeitskraft. Die Menschen sind deshalb für das monetäre Kapital interessant, ich habe es schon erwähnt, weil wenn man sie anstellt in einer Fabrik oder in einem Spital, das profitabel betrieben wird, oder in einem Dienstleistungsunternehmen, dann ist das eine wirtschaftliche Größe, die mehr produziert, als sie kostet. Normalerweise ist der Preis und das, was ich dafür bekomme, ist in einem sinnvollen Verhältnis. Ich kaufe einen PC, der hat seinen Preis, und wenn ich den habe und einfach nur stehen lasse irgendwo, dann macht er gar nichts, sondern er wird nicht plötzlich wertvoller. Hingegen, wenn ich noch einen Menschen dazu kaufe, der auf diesen PC programmiert, und ich diese Programme dann verkaufen kann, dann habe ich große Aussichten, am Schluss mehr Geld zu bekommen, als ich für den PC und den Menschen bezahlt habe. Weil die Menschen, um sich selber zu, man sagt da, reproduzieren, also am Leben zu halten, weniger Geld brauchen, weniger Waren brauchen, als sie herstellen können. Das ist der Kernmechanismus, woher dann eben Profite auch entstehen. Und dieser Kernmechanismus wird nun in einem System gefahren, in dem sich die verschiedenen Unternehmen gegenseitig konkurrieren. Und dieser Konkurrenzdruck löst einen enormen Druck aus, auf die Unternehmen eben möglichst viel Gewinne zu erzielen. Darauf kommen wir dann auch im Detail noch zu sprechen, was daraus für Dynamiken entstehen. Eine weitere Grundproblematik des Kapitalistischen, die mit diesem Kernstruktur der Kapitaldominanz zu tun hat, ist, dass das Ökonomische aus dem Gesellschaftlichen ausgeschieden wird. Das kann man sehr schön daran sehen, dass die Ökonomie als Wissenschaft eine sehr junge Wissenschaft ist. Die gibt es erst seit dem 18. Jahrhundert. Vorher gab es das nicht. Vorher war das ökonomische Teil einer Gesellschaftsbetrachtung, der Philosophie und so weiter. Es gab keine Ökonomie als eigenständige Wissenschaft. Das ist erst entstanden mit der Durchsetzung des Kapitalistischen, weil damit auch ein System entstanden ist, das sich der Gesellschaft insgesamt eine Art entfremdet hat, dass eine Eigenständigkeit gewonnen hat, eine eigene Dynamik, die dann nach der Gesellschaft wieder dominant aufgeprägt wird. Und dieses Ausscheiden des Ökonomischen aus dem Gesellschaftlichen ist eine große Quelle von Problemen, weil das Ökonomische ist eine sehr dominante Ebene der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Hier geht es um Essen oder Nicht-Essen, hier geht es darum, gut leben zu können oder nicht gut leben zu können. Hier geht es darum, wird sorgfältig oder nicht sorgfältig mit den natürlichen Ressourcen umgegangen. Also das sind alle diese materiellen wichtigen Fragen sind aus dem Gesamtgesellschaftlichen ausgegliedert und damit beispielsweise auch den Zugriff demokratischer Gesellschaftsformen tendenziell entzogen oder grundsätzlich mal entzogen und man muss dann versuchen, demokratisch irgendwie wieder einzugreifen. Aber die Grunddynamik ist keine, die der Gesellschaft eingeordnet ist, sondern ihr ausgegliedert wird. Eine weitere ganz wesentliche Kritik, die mit dem kapitalistischen als Grundgefüge, gesellschaftlichen Grundgefüge zu tun hat, ist die chronische Marginalisierung. Heißt, man drängt es an den Rand, es fällt aus dem Blickfeld, es ist nicht wichtig, nicht interessant. All dessen, was man mit dem Begriff Care-Arbeit, Care-Ökonomie einfangen möchte. Care heißt, wir sorgen uns um die nächste Generation, wir sorgen uns um Menschen, die krank sind und so weiter. Und diese Arbeit ist sehr schwierig zu verwerten. Also da, wenn man jetzt das kapitalistisch verwerten möchte, ist das nicht so einfach, weil Care-Arbeit ist im Grunde genommen fundamental vorkapitalistisch. Ich produziere Care-Arbeit und gleichzeitig wird Care-Arbeit auch konsumiert. Das Konsumieren und das Produzieren fällt vollkommen zusammen. Wenn eine Mutter oder ein Vater sich mit den Kindern hinsetzt und spielt, dann kann man keine Trennung machen zwischen Produktion und Konsum. Und deshalb lässt sich das auch nicht rationalisieren. Es lässt sich ganz schwer verwerten, wenn man das in Geldverhältnisse übertragen will. Das kann man schon. Aber es beginnt die Kerneigenschaften eines guten Care-Verhältnisses zu zerstören. Wenn ich grundlegende Care-Beziehungen monetär betreibe und dann noch möglichst Gewinne machen möchte, dann will ich dafür sorgen, dass möglichst rationell und rasch die Kranken verpflegt werden, die pflegebedürftigen Alten möglichst rasch da noch irgendwie gefüttert werden, aber das zerstört die Grundlagen der menschlichen Ebene, die in diesem Care-Bereich absolut notwendig sind. Und deshalb ist der Care-Bereich für den Kapitalismus, fürs Kapital grundlegend uninteressant und wird chronisch an den Rand gedrängt. Das ist besonders stark spürbar und verwoben auch noch mit der Geschlechterfrage natürlich, oder? Weil Care-Arbeit traditionell aus der Geschichte heraus überwiegend von Frauen geleistet wird und Frauen dadurch in ihrem ganz wichtigen Teil ihrer Existenz marginalisiert werden, auch noch an den Rand gerecht werden und dadurch die Unterdrückung von Frauen durch Männer auch chronifiziert wird. Ja, das Letzte, das lasse ich jetzt aus Zeitgründen sein, damit ich einen hier doch noch einigermaßen zeitgerechten Abschluss finde. Voilà, das ist meine Einführung, warum wir überhaupt Anlass haben, uns kritisch mit dieser Gesellschaft auseinanderzusetzen.